Der Podcast Steuerrecht. Aktuelles aus dem Steuerrecht, präsentiert vom Finanzgericht Münster.
Hallo und herzlich willkommen zur September-Ausgabe unseres Podcasts Steuerrecht. Mein Name ist Christian Bohlmann.
Und ich bin Vera Niestegge.
Und zusammen wollen wir uns auch heute wieder einen aktuellen Fall aus unserem Haus, dem Finanzgericht Münster, anschauen.
Genau, unser heutiger Fall, das ist ein Fall des 13. Senats aus unserem Hause, der speziell für die Körperschaftssteuer zuständig ist. Der betrifft auf den ersten Blick ein etwas exotischeres Thema, das aber sicherlich doch die eine oder andere praktische Relevanz hat. Es geht nämlich um das Thema Stiftung. Da mag man ja zunächst einmal denken, dass Stiftungen nur für besonders reiche oder interessante Personen geeignet sind. Jeder kennt sicherlich so Stiftungen, auch aus dem politischen Bereich. Tatsächlich gibt es aber eine ganz erhebliche Menge von Stiftungen, die einfach aus dem Bedürfnis entstehen, etwas für die Nachwelt zu hinterlassen, zum Beispiel wenn man keine Erben hat.
Ja, eine Stiftung, das ist eine rechtsfähige Organisation, die ein gewisses Vermögen dauerhaft für einen bestimmten, nennen wir ihn an dieser Stelle mal guten Zweck, verwaltet. Was das für Zwecke sind, darauf gehen wir an späterer Stelle noch ein. Und eigentlich ist die Angelegenheit ganz simpel. Die Stiftung bekommt Vermögen, damit erwirtschaftet sie Erträge und diese Erträge setzt sie dann für den Zweck ein. Die Stiftung bietet aber nicht nur die Möglichkeit, mit dem eigenen Vermögen vielleicht noch was Gutes zu tun, sondern sie bietet auch einige steuerliche Vorteile. Zum Beispiel sind die Einkünfte einer Stiftung von der Steuer befreit. So will der Gesetzgeber gerade private Personen motivieren, ihr Geld für solche Zwecke einzusetzen, die vielleicht im Staatshaushalt ein bisschen kurz gekommen sind. Unser heutiger Fall, Vera, den wir besprechen wollen, der betrifft aber die steuerlichen Vorteile von Stiftungen nur ganz am Rande. Vielmehr geht es bei uns um die steuerlichen Konsequenzen, die sich dann ergeben können, wenn gewisse gesetzliche Vorgaben durch Stiftungen nicht eingehalten werden.
Das greife ich vielleicht einmal kurz auf und sag was zu diesen Vorgaben. Wichtigstes Element einer Stiftung ist ja der Stiftungszweck. Also du hast es eben schon angedeutet, man will was Gutes tun. Der Stiftungszweck wird vom Gesetz in einer Art Katalog aufgelistet. Also es muss sich um einen gemeinnützigen, kirchlichen oder mildtätigen Zweck handeln, dem die Stiftung dient. Die Gemeinnützigkeit, um die wird es auch in unserer heutigen Entscheidung gehen, die ist in § 55 Abgabenordnung geregelt. Und daraus ergibt sich, dass eine Körperschaft dann einen gemeinnützigen Zweck verfolgt, wenn die Tätigkeit eben darauf gerichtet ist, die Allgemeinheit auf materiellem, geistigem oder sittlichem Gebiet selbstlos zu fördern. Die Vorschrift hat auch noch einen Absatz 2 und da findet sich dann eine Aufzählung von zahlreichen Zwecken, die man als förderungswürdig angesehen hat. Da ist zum Beispiel die Religion, die Wissenschaft, Tierschutz, Kunst, Kultur oder auch aber die Pflege von Friedhöfen genannt, um jetzt nur mal ein paar Beispiele zu nennen.
Um jetzt die steuerlichen Vorteile einer Stiftung zu genießen, bedarf es einer wirksamen Satzung, in der der genannte Zweck festgelegt wird. Die Satzung ist also gewissermaßen der Kern der Stiftung und diese Satzung, die wird durch das zuständige Finanzamt geprüft und wenn alle Anforderungen, die sich aus der Abgabenordnung ergeben, erfüllt sind, wird die Gemeinnützigkeit bestätigt. Wie das aber an so vielen Stellen im Steuerrecht ist, reichen insoweit bloße Papierbekenntnisse nicht aus. Das heißt, die Satzung muss nicht nur formell alle Kriterien erfüllen, sie muss auch mit Leben gefüllt und eben genau so, wie sie formal erstellt worden ist, tatsächlich auch gelebt werden. Und da kommen wir wieder zu unserem heutigen Fall. Vielleicht kannst du den ja einmal kurz zusammenfassen.
Ja, klar. Also im Streitfall, da gab es die Eheleute Z, die hatten eine Tochter. Und nach einem Erbvertrag sollte die Tochter dann nach dem Versterben der Eheleute diverse Vermächtnisse erhalten. Unter anderem eine monatliche Rente und den Nießbrauch an einem Grundstück. Erbin der Eheleute sollte aber eine Stiftung werden und das ist unsere Klägerin. Die Klägerin verfolgte nach ihrer Satzung gemeinnützige Zwecke und sollte der Förderung von Wissenschaft dienen. Insbesondere sollten Stipendien für Medizinstudenten vergeben werden. Und das Vermögen der Klägerin bestand fast ausschließlich aus dem Nachlass der Eheleute. Für den Fall, dass die Stiftung aufgelöst werden sollte, sah die Satzung vor, dass das Vermögen an einen Verein gehen sollte, der selbst wieder steuerbegünstigte Zwecke verfolgte. Durch diese Verpflichtung gegenüber der Tochter, die sollte ja Rentenzahlung unter anderem erhalten, war die Stiftung aber von Anfang an ziemlich stark belastet. Die Kapitalerträge, die durch das Vermögen erwirtschaftet werden konnten, reichten langfristig einfach nicht aus, um alle Verpflichtungen zu erfüllen. Das heißt, um die Leistung an die Tochter zu erbringen, den satzungsmäßigen Zweck zu fördern und dann noch die Verwaltungskosten zu tragen, die so eine Stiftung ja auch in der Regel hat. Folge war, dass das Vermögen immer weiter geschrumpft ist. Die Zweckverfolgung war jetzt nachhaltig nicht mehr möglich. Der Stiftungsvorstand ist dann zurückgetreten. Es konnte sich auch kein Neuer mehr bereit erklären, das weiter zu verfolgen. Die Stiftung wurde dann von der Stiftungsaufsicht aufgehoben und die hat darauf verwiesen, dass eben das Vermögen durch die Zahlung an die Tochter langsam aufgezehrt würde und die Stiftung jetzt einfach ihren Zweck nicht mehr erfüllen könnte. Das erfolgte durch einen Bescheid, der wurde bestandskräftig. Das Finanzamt hat davon natürlich auch Kenntnis erlangt und die Klägerin aufgefordert, das verbleibende Vermögen jetzt ihrem Stiftungszweck entsprechend und wie auch in der Satzung festgehalten, an diesen Verein auszukehren. Dem kam die Klägerin aber nicht nach, denn sie sah sich ja weiter verpflichtet, die Rentenzahlungen an die Tochter der ursprünglichen Stifter zu zahlen. Daraufhin gab es einen Steuerbescheid vom Finanzamt und der war ganz schön bitter, denn für die letzten 10 Jahre wurden jetzt alle Kapitaleinkünfte, die die Stiftung erwirtschaftet hatte, rückwirkend besteuert. Zur Begründung hat sich das Finanzamt auf § 61 AO berufen und angegeben, dass das Vermögen eben nicht mehr im Sinne dieser Satzung verwandt wurde. Die Stiftung diene gar nicht mehr dem gemeinnützigen Zweck, sondern nur noch dazu, die Renten an die Tochter zu zahlen. Und ohne gemeinnützigen Zweck könnte eben auch keine Steuervergünstigung bewährt werden. Ja, es gab ein Einspruchsverfahren, das hatte keinen Erfolg. Auch dann hielt das Finanzamt an seiner Ansicht fest.
Ja, und gegen die Steuerbescheide, die sehr weit in die Vergangenheit zurückreichten, hat die Klägerin dann also Klage erhoben. Was hat sie denn genau zur Begründung vorgetragen?
Die Klägerin hat sich im Kern darauf berufen, dass die Verpflichtung, diese monatlichen Rentenzahlungen an die Tochter zu leisten, von vornherein das gestiftete Vermögen gemindert hätten. Also der Teil des Vermögens, der für die Zahlungen an die Tochter vorgesehen war, habe der Stiftung also gar nicht zur Verfügung gestanden, um ihren eigentlichen Zweck zu erfüllen. Und wenn dann jetzt nach der Auflösung das verbleibende Vermögen nicht weitergegeben worden ist, dann läge darin gar kein Verstoß, weil man eben davon ausgehen müsste, dass das gar nicht Teil des Vermögens war. Das Finanzgericht ist dieser Argumentation aber nicht gefolgt.
Genau. Unser 13. Senat, der hat sich vielmehr der Auffassung der Finanzverwaltung angeschlossen und ist davon ausgegangen, dass die Klägerin nach ihrer Auflösung gegen den Grundsatz der Vermögensbindung verstoßen hat und im Übrigen auch weiter fortlaufend verstößt. In diesem Zusammenhang hat der 13. Senat es als wesentlich angesehen, dass die Klägerin zwar in ihrer Satzung formell, also auf Papier, eine Regelung getroffen habe, was mit ihrem Vermögen im Falle der Auflösung zu geschehen hat, und ist zu dem Ergebnis gekommen, dass die in der Satzung vorgesehene Verwendung auch grundsätzlich ausreichend ist, um als gemeinnützig zu gelten.
Ja, also formell war die Vermögensbindung der Klägerin also gewährleistet.
Richtig. Allerdings hat die Klägerin durch ihre tatsächliche Geschäftsführung den Grundsatz der Vermögensbindung dann verletzt, weil sie ihr Vermögen eben nicht an den in der Satzung genannten Verein ausgekehrt hat und auch nicht absehbar war, dass das jemals geschehen würde. Und damit sah der Senat § 63 Absatz 2 in Verbindung mit § 61 Absatz 3 der Abgabenordnung als gegeben an, wonach § 175 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 der Abgabenordnung mit der Maßgabe anzuwenden ist, dass Steuerbescheide erlassen, aufgehoben oder geändert werden können, soweit sie Steuern betreffen, die innerhalb der letzten 10 Kalenderjahre vor der Änderung der Bestimmung über die Vermögensbindung entstanden sind. Wie eben im Streitfall eben die in die Vergangenheit, weit in die Vergangenheit reichende Änderung der streitbefangenen Bescheide. Die Nichteinhaltung des Stiftungszwecks hatte damit besonders drastische Konsequenzen für die Klägerin.
Ja, der Senat hat dabei auch gesehen, dass sich die Klägerin schon in einem Dilemma befunden hat. Rechtlich war sie ja verpflichtet, an die Tochter weiter Rentenzahlungen zu leisten. Die Klägerin hatte sogar versucht, sich von diesen Verpflichtungen zu befreien, aber der Betreuer der Tochter, der hatte das abgelehnt.
Ja, genau. Das hat der 13. Senat gesehen und auch gewürdigt, aber letztlich betont, dass es für die Frage der Nachversteuerung allein auf die objektive Verletzung des Grundsatzes der Vermögensbindung ankommt und ein Verschulden gerade nicht Voraussetzung der Änderung der Bescheide weit in die Vergangenheit zurück ist. Und ebenso wenig räumen die Vorschriften dem Finanzamt ein Ermessen hinsichtlich der Änderung ein, sodass der Beklagte im Streitfall gar keine andere Entscheidung hätte treffen können.
Ja, der Senat hat auch nicht die Notwendigkeit gesehen, die gesetzlichen Regelungen zur Nachversteuerung einschränkend auszulegen. Das wird zwar in der Literatur so angeregt, der Senat hat die Möglichkeit, die Steuerbegünstigung nur für die Zukunft und nicht auch für die Vergangenheit abzuerkennen, aber nicht für ausreichend erachtet. Denn letztlich hat er betont, dieses Damoklesschwert, das man 10 Jahre zurück vielleicht noch versteuern muss, das ist quasi der Preis dafür, dass man sonst steuerfrei Einkünfte erzielen kann. Ne? Und das ist schon ein großes Entgegenkommen des Gesetzgebers, der dann auf der anderen Seite bei Nichteinhaltung aber auch entsprechend ja, gewürdigt oder gemaßregelt wird.
Zumal es im Streitfall ja so war, das sollte man sich vor Augen führen, und das ist auch ein Gesichtspunkt, den der Senat in der Entscheidung nochmal betont hat, dass das Zurückgehen des Stiftungsvermögens ja gerade dadurch veranlasst war, dass das Vermögen nicht strikt getrennt wurde und ein Vermögensteil allein den gemeinnützigen Zwecken dienen sollte und ein anderer separierter Teil der Erfüllung des Vermächtnisses. Vielmehr gab es eben faktisch nur ein Stiftungsvermögen.
Ja, und weil die Klägerin ihre Situation damit teilweise auch selbst verursacht hatte, sah der Senat auch keinen Raum für eine Billigkeitsentscheidung, ne, nach der man vielleicht aus anderen Gründen von der Besteuerung absehen kann. Allerdings muss man sagen, dass die jetzt ohnehin auch nicht Gegenstand des Verfahrens war.
Ja, richtig. Und dann hatte sich der Senat noch mit dem Argument der Klägerseite zu beschäftigen, das du schon angeführt hattest, Vera, nämlich dem Argument, dass die tatsächliche Geschäftsführung nicht gegen den Grundsatz der Vermögensbindung verstoßen habe, weil das übertragene Vermögen von Anfang an durch das Vermächtnis gemindert gewesen sei. Hierzu hatte die Klägerin ja grundsätzlich auf BFH-Rechtsprechung verwiesen. Wie hat sich der 13. Senat denn dazu gestellt?
Ja, auch dem ist der 13. Senat nicht gefolgt. Er hat gesagt, dass das zitierte BFH-Urteil quasi eine ganz andere Rechtsfrage betroffen hatte, nämlich die Auslegung einer älteren Vorschrift, die mittlerweile schon ja, aufgehoben worden oder geändert worden war, wonach nicht mehr als 1/3 des Einkommens zum angemessenen Unterhalt des Stifters oder nächsten Angehörigen verwandt werden dürfe. Und im Zusammenhang dieser Regelung hatte der BFH eben entschieden, dass höher ausfallende Vermächtnisse nicht schädlich sind. Der Senat hat hier nochmal betont, dass die Lage allerdings ganz anders sei. Zwar war das Vermögen der Stiftung durch das Vermächtnis gemindert, die Stiftung konnte aber ihren Zweck deshalb nicht mehr erfüllen, weil die laufenden Einnahmen immer niedriger geworden sind und die Rentenzahlungen auch unerwartet lange angedauert hatten. Die Tochter ist einfach sehr, sehr alt geworden. Und am Ende wurden dann eigentlich nur noch die Rentenverbindlichkeiten erfüllt. Das Gericht hat dabei abschließend nochmal betont, der restliche Teil des Vermögens muss zwingend dem gemeinnützigen Zweck vorbehalten bleiben. Und dafür ist die Klägerin verantwortlich gewesen und letztlich nicht nachgekommen.
Ja, Vera, vielen Dank bis dahin. Das Urteil des 13. Senats, das wir jetzt gerade mal zusammengefasst haben, das stammt bereits vom 29.11.2023. Und jetzt kann man sich als aufmerksamer Zuhörer natürlich die Frage stellen, warum besprechen wir das erst jetzt? Grund dafür ist der Umstand, dass der 13. Senat damals die Revision zwar nicht zugelassen hatte, allerdings die Klägerin beim BFH die Nichtzulassungsbeschwerde eingelegt hat und der BFH auf diese Nichtzulassungsbeschwerde hin nun mit Beschluss vom 30. Juli 2025 die Revision zugelassen hat. Das Revisionsverfahren, das wird beim BFH unter dem Aktenzeichen 5R27/25 geführt. Und der Umstand der Revisionszulassung, der führt eben in unserer Veröffentlichungspraxis beim Finanzgericht Münster dazu, dass eine auch schon vor einiger Zeit ergangene Entscheidung dann eben veröffentlicht wird, weil der BFH der darin enthaltenen Rechtsfrage ja eine bestimmte Relevanz beigemessen hat.
Verfahrensrechtlich handelt es sich bei dieser nachträglichen Zulassung der Revision durch den BFH auch nicht um etwas Ungewöhnliches. Der BfH kann quasi selbst entscheiden, welchen Fällen er grundsätzliche Bedeutung zumisst und wann er dann eine eigene Entscheidung für die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung der einheitlichen Rechtsprechung für erforderlich erachtet. Voraussetzung dafür ist nur, dass eben eine Nichtzulassungsbeschwerde eingelegt wird und das ist hier passiert.
Interessant ist in diesem Zusammenhang, welche Rechtsfragen der BfH im Streitfall für klärungsbedürftig erachtet. Diese Fragen, die lassen sich aus dem Zulassungsbeschluss entnehmen. Und aus diesem Beschluss ergibt sich, dass der BfH klären möchte, a, ob die Auflösung oder Aufhebung einer Körperschaft und der Eintritt in die Liquidation bereits für sich genommen zum Verlust der Steuerbefreiung aus § 5 Absatz 1 Nummer 9 KStG führt und b, ob im Fall der Auflösung oder Aufhebung einer Körperschaft § 175 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 der Abgabenordnung mit der Maßgabe anzuwenden ist, dass Steuerbescheide erlassen, aufgehoben oder geändert werden können, soweit sie Steuern betreffen, die innerhalb der letzten 10 Kalenderjahre vor der Auflösung oder Aufhebung entstanden sind.
Ja, bezogen auf die Entscheidung, die wir ja jetzt recht ausführlich thematisiert haben, mag man sich über diese Fragen doch etwas wundern, denn wir erinnern uns daran, es ging ja jetzt um den ganz konkreten Fall, dass eben hier eine Stiftung vorlag, deren Vermögen aufgezehrt worden ist durch Rentenzahlungen und dann nach der Auflösung der eigentliche Zweck nicht mehr verfolgt wurde, sondern weiter Rentenzahlungen geleistet wurden. Die Fragen des BfH werfen so ein bisschen eher auf, ob es generell um die Auflösung geht oder was die Auflösung für die steuerliche Würdigung bedeutet. Allerdings bleibt einfach abzuwarten, was der BfH dann letztendlich in seiner Revisionsentscheidung genau dazu ausführen wird. Dazu können wir jetzt natürlich noch nichts sagen.
Genau. Was wir sagen können, ist, dass bis dahin Stiftungen auch über ihre Auflösung hinaus die zweckmäßige Verwendung des Vermögens nicht aus den Augen verlieren sollten.
Ja, und wer sich die Entscheidung des 13. Senats jetzt noch einmal genauer anschauen möchte, denn wir wissen, das ist schon relativ komplex, der kann das natürlich auch auf unserer Homepage tun. Wie gesagt, die Entscheidung datiert auf den 29.11.2023 und ist unter dem Aktenzeichen 13K 1127 aus 22 veröffentlicht worden.
Vera, danke dir, dass wir beide diese Entscheidung haben besprechen können. Und danke Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Zuhören. Wir freuen uns schon auf die nächste Folge des Podcasts Steuerrecht, dann so richtig im Herbst, Mitte Oktober. Bis dahin, machen Sie es gut.
Auch von mir alles Gute und auf Wiederhören.